Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen will eben das. Private Immobilienfirmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin entschädigen und die Wohnungen vergesellschaften, um so bezahlbaren Wohnraum für alle zu garantieren. In der rot-rot-grünen Koalition in Berlin haben einige durchaus Sympathien für das Vorhaben, andere finden es dann doch zu radikal. Die Opposition ist komplett dagegen. Nun gab es zum ersten Mal Beratungen der Initiative mit den Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und Linken im Abgeordnetenhaus. Was dabei herauskam, fasst unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz zusammen.
Viel Zeit bleibt nicht mehr. Am 25. Januar soll das Berliner Parlament über den Antrag der Initiative für ein Volksbegehren abstimmen. Am Montagabend haben sich die rot-rot-grünen Fraktionsspitzen zum ersten Mal mit Vertretern der Initiative per Videokonferenz getroffen. Das Gespräch sei sachlich gewesen, so Initiativensprecher Rusbe Tahiri.
Nachdem unsere Initiative zugelassen wurde und die Verfassungsmäßigkeit unserer Initiative vom Innensenat bestätigt wurde, war klar, dass wir eine realistische Chance haben, auch einen Volksentscheid zu gewinnen. Und das ist dann logisch, dass die Parteien sich überlegen, wie sie mit unserer Initiative umgehen wollen.
Die Linke muss da nicht lange überlegen. Sie hätte das Anliegen, private Immobilienfirmen ab 3000 Wohnungen zu vergesellschaften, von Anfang an unterstützt, so Katalin Genburg, wohnungspolitische Sprecherin der Berliner Linken.
Als Linke haben wir immer klar gesagt, dass wir hinter dem Volksbegehren stehen und auch die Unterschriften sammeln. Und klar ist auch, wir ducken uns da nicht weg. Und unser Senator Sebastian Scheel wird da den Auftrag gern annehmen.
Bis es aber soweit ist, muss das Parlament zunächst mit Ja stimmen. Tut es das nicht, kommt der Volksentscheid. Die SPD signalisierte offenbar im Gespräch, dass sie zwar grundsätzlich redebereit sei, statt Enteignungen setzt man aber auf das Instrument des Vorkaufsrechts. Die Grünen hingegen wollen noch einmal über die von der Initiative festgesetzte Zahl von 3000 Wohnungen reden, ab der die Immobiliengesellschaften enteignet werden sollen. Rusbe Tahiri.
Für uns kamen die Vorschläge, die als Ersatz für unsere Initiative dienen können, nicht in Frage, da weder das Vorkaufsrecht noch die Regulierung der kleineren Vermieter ein Ersatz, sondern höchstens eine Ergänzung für unsere Initiative ist. Wir wollen die großen Wohnungskonzerne enteignen, vergesellschaften und Besitz des Landes Berlin bringen.
Doch genau hier stößt die Initiative auf Widerstand, nicht nur bei der SPD. Auch die Opposition ist dagegen. Der baupolitische Sprecher der CDU, Christian Greff, kritisierte das Treffen zwischen der rot-rot-grünen Koalitionsfraktion und der Initiative als Kuschelkurs und spricht von Sozialismus. CDU und FDP wollen das Problem des knappen Wohnraums durch Neubau lösen. In gut zwei Wochen wollen sich die Fraktionsspitzen noch einmal mit den Initiativvertretern treffen. Die bereiten sich unterdessen auf einen Volksentscheid vor, am Tag der Abgeordnetenhauswahl.
Und das wäre dann Ende September 2021. Birgit Radatz war das. In Großbritannien ist der BioNTech-Pfizer-Impfstoff gegen Corona schon zugelassen. Für uns dauert es wohl noch etwas, weil die EU das Medikament noch genauer untersuchen will. Allzu lange haben wir aber für die Vorbereitungen nicht mehr, fragt sich also, wann könnte denn beispielsweise in Brandenburg mit der Impfung begonnen werden? Das wollten auch die Abgeordneten im Gesundheitsausschuss des Landtags in Potsdam wissen. Unsere Reporterin Amelie Ernst hat zugehört.
Insgesamt müssten sich 1,5 Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger jeweils zweimal impfen lassen, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, sagt Brandenburgs Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft in der Videokonferenz des Gesundheitsausschusses. Er rechnet zu Beginn mit einem großen Ansturm auf die Impfzentren. Allerdings könnten zunächst laut Impfstrategie nur medizinisches Personal sowie ältere und kranke Menschen geimpft werden.
Es sind 3 Millionen Impfungen. Wir haben 1.500 Hausärzte, die das üblicherweise machen. Das heißt, jeder Hausarztpraxis müsste 2.000 Patienten innerhalb eines bestimmten Zeitraumes möglichst in 2 Monaten impfen. Das ist nicht leistbar.
Deshalb braucht es die Impfzentren. Die beiden ersten in Potsdam und Cottbus sollen noch vor Weihnachten einsatzbereit sein. Weitere 8 bis 10 sollen Anfang des kommenden Jahres folgen. Um die Kapazitäten möglichst gut zu nutzen, ist die Terminvergabe aus Sicht des Ministeriums eine Schlüsselaufgabe.
Wir rechnen mit mindestens 1 Million telefonische Kontakten in den ersten Monaten. Da brauchen Sie 200 bis 300 Personen. Das Land Thüringen will das mit Mitarbeitern der Landesverwaltung machen. Wir wollen lieber auch als Beschäftigung und Wirtschaftsförderung hiesige, möglicherweise in der Region findende Callcenter dafür gewinnen.
Außerdem sind das Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung auf der Suche nach Ärzten und medizinischen Mitarbeitern, die die Impfungen in den Zentren vornehmen können und die auch langfristig einsetzbar sind.
Muss man auch mal bedenken. 9 bis 12 Monate muss man rechnen, bis alle Personen geimpft sein werden.
Die Impfstrategie steht und fällt mit dem Personal und mit einer guten Logistik, betont Ulrich Widders, der im Gesundheitsministerium das Referat Gesundheitsschutz leitet. Denn der wertvolle Impfstoff müsse auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Der Impfstoff muss tatsächlich bei minus 70 bis 80 Grad gekühlt werden, um lagerfähig zu sein. Es wird so, dass er mit entsprechenden Kühlfahrzeugen zu unserem zentralen Lagerort im Land Brandenburg gebracht wird. Dort haben wir einen entsprechend großen Kühlcontainer, Tiefkühlcontainer, der diese Lagerung adäquat sicherstellt.
Geplant ist, die Brandenburger Impfzentren bis mindestens Ende des kommenden Sommers zu betreiben. Ab dem Frühjahr sollen Corona-Impfungen dann auch in Hausarztpraxen möglich sein.
Vorher sind aber noch einige Hürden zu überwinden, aber die Ernst war das aus Potsdam. Nicht nur die Gesundheitspolitiker im Potsdamer Landtag haben sich mit Corona beschäftigt, sondern auch die Innenpolitiker. Dabei ging es vor allem um Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen. Dort sind immer wieder sehr viele Menschen auf engem Raum ohne Masken unterwegs, wie in Frankfurt-Oder am Wochenende oder Mitte November in Cottbus. Wie sollen die Behörden nun mit solchen Veranstaltungen umgehen, war die Frage. Antworten gab unter anderem Innenminister Stübgen. Unsere Reporterin Lisa Steger fasst zusammen.
Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gelte für alle, sagte Michael Stübgen, egal ob es von Esoterikern oder Klimaschützern in Anspruch genommen werde. Die Anmelder der Demos hätten Auflagen erhalten wie Abstand und Maskenpflicht, viele Maskenverweigerer hätten aber auf einen Attest verwiesen. Polizisten seien jedoch keine Ärzte, so der Innenminister. Sie könnten nicht vor Ort prüfen, ob das Attest zu Recht oder zu Unrecht ausgestellt worden sei. Die SPD-Abgeordnete Inka Gossmann-Reetz und Andrea Jolige von der Linken mahnten strengere Auflagen an. Daniel Freier von Lützow von der AfD begrüßte die Demos gegen die Corona-Maßnahmen. Er hält die Auflagen für ausreichend.
Der Innenausschuss in Potsdam hat sich mit den Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen befasst. Lisa Steger war das. Braunkohle und Klimawandel, das sind zwei Faktoren, die einen immensen Einfluss auf die Trinkwasserversorgung in Frankfurt-Oder und dem ganzen Oder-Vorland haben. Schon lange ist bekannt, dass der Kohleabbau das Frankfurter Trinkwasser belastet. Nun gibt es eine aktuelle Studie dazu und RBB-Reporter John Alexander Döring weiß schon, was drinsteht.
Wer in Frankfurt-Oder und dem Amt Oder-Vorland den Wasserhahn aufdreht, der trinkt, duscht und kocht zum Teil mit Wasser aus der Spree. Und das ist sulfatbelastet, seit Jahren bekannt und eine Folge des Braunkohleabbaus in der Lausitz. Das Brandenburger Wirtschaftsministerium hat nun untersuchen lassen, wie gefährlich die Sulfatbelastung der Spree für die Trinkwasserversorgung sein kann. Das Gutachten ist noch nicht veröffentlicht. Staatssekretär Henrik Fischer nennt uns aber Ergebnisse.
Es wird nicht so sein, dass wenn der Standort so bleibt, dass dann Sulfatwerte so steigen werden, dass die Trinkwasserqualität nicht mehr gesichert werden kann. Aber wenn die benötigten Wassermengen deutlich ansteigen würden, in solchem Fall könnte es sein, dass es schwer wird, die Trinkwasserqualität entsprechend zu sichern.
Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn die Einwohnerzahl Frankfurt steigt oder sich mehr Industrie ansiedelt. Für Anne Silchmüller von der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft könnte es jedoch noch andere Gründe geben.
Wir befürchten einfach, dass wenn die Niederschläge weiterhin ausbleiben und sich das Klima weiter erwärmt, dass wir dann in baldiger Zukunft den Grenzwert überschreiten werden.
Um die Belastung zu senken, soll ein altes Wasserwerk in Mühlrose wieder in Betrieb genommen werden. Damit könnte das sulfatbelastete Wasser verdünnt werden. Die Kosten sollen bei etwa 10 Millionen Euro liegen. Der Verursacher der Belastung, der Bergbau, möchte sich jedoch seit Jahren nicht an den Kosten beteiligen. Das Wirtschaftsministerium will nun alle zusammenbringen und in Gesprächen Lösungen finden, wie die Trinkwasserversorgung auch zukünftig gesichert werden kann. Die eine Lösung gibt es für Staatssekretär Henrik Fischer aber nicht.
Es wird so sein, dass Teile dieser Maßnahmen einfach umgesetzt werden können, ohne dass man dafür auch zusätzliche Mittel in die Hand nehmen muss. Und es wird Maßnahmen geben, die Geld kosten. Und dann werden wir mit den Beteiligten darüber reden, wie diese entsprechenden Volumen aufzubringen sind.
Ergebnisse soll es im Laufe des kommenden Jahres geben.
Ein neues Gutachten zur Trinkwasserversorgung im Auftrag des Brandenburger Wirtschaftsministeriums und was daraus folgt. John Alexander Döring war das. Weihnachtsmärkte gibt's in diesem Jahr Corona-bedingt nicht. Sollte man meinen. In Berlin-Charlottenburg wollte man das nicht so einfach hinnehmen und hat trotz der Krise einen Weihnachtsmarkt organisiert. Corona-Fest, wie es heißt. Wir haben unseren Reporter Martin Adam hingeschickt, welches Konzept dahinter steht und ob das auch funktioniert, hören Sie jetzt.
Ein bisschen wie hingewürfelt stehen sie da, die Buden auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg. 7 sind es hier, weitere sind über die City West verteilt, mit großen Abständen dazwischen, erklärt Michael Roden vom Berliner Schaustellerverband.
Es gibt jetzt 25 Stück, das ist die Townsendstraße runter, das ist der Kudamm runter, das ist in der Wilmersdorfer Straße runter, das ist vor Karstadt, Breitscheidplatz, so dass es keinen Veranstaltungscharakter hat.
Kein Veranstaltungscharakter heißt vor allem, es dürfen sich keine Gruppen bilden. Sonst könnte der Weihnachtsmarkt zum Infektionsherd werden. Die Schausteller sind also verpflichtet, ihre Kunden nach dem Kauf weiterzuschicken. Das sei schwierig, aber machbar, sagt Michael Roden. Es sei ja nicht die erste Veranstaltung im Corona-Jahr 2020. Ein bisschen Erfahrung habe man schon. Außerdem ist das Ordnungsamt verstärkt im Einsatz und überall gilt Maskenpflicht. Ohne das übliche Gedränge zwischen Buden und Besuchern kommt bisher allerdings auch wenig weihnachtliche Stimmung auf, gibt Arne Herz zu. Er ist der stellvertretende Bezirksbürgermeister und zuständig für den Markt.
Es ist was völlig anderes und ich vermisse tatsächlich die Lichter, diese Buden hier. Es ist manchmal unerträglich voll, wenn man hier durchlaufen will, nur, aber wenn man es jetzt leer sieht, ist es einfach nur ein schreckliches Bild und deswegen bin ich froh, dass wir wenigstens so ein paar Tupfer hier haben.
Zwischen diesen Tupfern bewegen sich am Nachmittag die ersten Besucher. Manche sind extra zum Kudamm gefahren, um zu sehen, wie viel Weihnachten trotz Pandemie möglich ist. Die meisten kommen aber eher zufällig an den vereinzelten Buden vorbei.
Ich finde es ja richtig, dass wir vorsichtig sind. Und ich bin auch froh, dass es ein bisschen was ist. Aber Weihnachtsmarkt, naja.
Ein bisschen Weihnachten ist schon, aber die eigentliche weihnachtliche Atmosphäre, die fehlt.
Besser als gar nichts. Da konnte man wenigstens ein bisschen was hier machen. Wir haben eine Bratwurst gegessen. Ist doch auch typisch Weihnachtsmarkt.
Ein Trost-Weihnachtsmarkt to go also. Mit viel Abstand und wenig Gedränge.
Der besser als gar nichts Weihnachtsmarkt in Berlin-Charlottenburg. Inforadio-Reporter Martin Adam war da. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf inforadio.de und in der App.
Inforadio Podcast.